Ja, es ist bestimmt schon mehr als einmal angekündigt worden, dass wir mit dem Hebräerbrief abschließen. Und irgendwie sind wir immer noch nicht zu Ende und werden heute weiterlesen im Kapitel 13. Das ist doch das letzte Kapitel und die letzte Verse von Vers 17 bis 25. Damit wir so in das Wort einsteigen können, werden wir aber auch so ein paar Gedanken nochmal auffrischen, die wir auch miteinander hatten. In den Versen davor war ja oft ein mahnendes Wort an die Gemeinde von dem ist aber auch immer wieder sehr stark rauszuhören, was dieses Volk Gottes, das neue Volk Gottes, und wir wollen dabei bleiben. Der Hebräerbrief ist eine Ermutigung für die Gemeinde der hebräischen Christen, die in der Versuchung stehen, diesen neuen Weg des Evangeliums aufzugeben, weil so viele Hindernisse und Schwierigkeiten sie begegnen. Und hier kommt auch immer wieder das Kennzeichen in diesen mahnenden Worten doch, was macht dieses neue Volk Gottes aus? Durch Christi Blut ist das ein geheiligtes Volk. Und Hebräer wissen, was es bedeutet, durch Blut geheiligt zu werden. Sie kennen den Tempeldienst, sie wissen von der täglichen Schlachtung der Tiere. Und jetzt kommt das Lamm Gottes mit einer ganz anderen Qualität. Und hier werden sie ermutigt darin, damit zu rechnen, sie sind ein Volk. Wir können sagen, wir sind ein Volk, das mit Christi Blut geheiligt wurde. Und deswegen sollen wir uns nicht verwundern, wenn wir dann auf einmal auch Schmacht tragen. Es wird oft damit erklärt, dass auch Christus das getan hat, ohne viel andere Begründungen zu geben. Sie sind Fremdlinge auf dem Weg, aber es ist doch ein Volk, das Gott anbetet. Und ein Volk, wer die ihre Güter miteinander teilen. Das war die Mahnung zu Gastfreundschaft, zu ein offenes Haus und Herz füreinander. Heute werden wir dann weiterlesen, Verse 17 bis 25. Und da ist schon der Hauptgedanke, Jesus, der große Hirte der Schafe. Wir werden auch, glaube ich, den Zusammenhang festhalten können, warum er wieder so in dem abschließenden Wort auf diesen Gedanken kommt. Wenn wir uns den Anfang erinnern, im Hebräerbrief, so hat das begonnen. Gott hat geredet, früher durch die Propheten, jetzt hat er geredet durch den Sohn. So begann der ganze Brief und wir kommen wieder auf den Sohn Gottes, Jesus aus den großen Hirten der Schafe. Und das werden wir heute in diesem Abschnitt mehr darüber nachdenken, was sind die Kennzeichen der neutestamentlichen Gemeinde weiter. Sie hören aufeinander und sie hören auf Autoritäten. Sie beten füreinander und das ganze Leben des Christen soll doch ein Wunsch sein, zur Ehre Gottes zu leben. Ich habe mir mich gefragt, ob das gleichzustellen ist, wenn ein Mensch einen Wunsch hat, in den Himmel zu kommen, oder ein Mensch einen Wunsch hat, zur Ehre Gottes zu leben. Ist das gleich? Wird das das gleiche Ergebnis geben für das praktische Leben? Oft scheint mir so, dass die Bibel das so macht, dass die Rettung des Menschen gleichgesetzt wird mit diesem, dass er dann auch selbstverständlich zur Ehre Gottes leben möchte. Und doch wird das vielleicht für das praktische Leben doch einen anderen Schwerpunkt geben. Wenn da ein bisschen mehr drin ist, als nur, dass ich gerettet werde. Die Bibel ruft uns wirklich zu mehr auf. Und hier werden wir das in diesen Worten nochmal lesen können heute, dass es geht um die Ehre Gottes. Und deswegen, ich glaube, für das praktische Leben hat das schon eine Auswirkung. Mit welchem Gedanken wacht ein Mensch morgens auf? Und dann kommen die Schlussworte, Verse 23, 25. Da sagt es etwas aus über den Verfasser des Briefes, ohne den Namen zu nennen. Und deswegen stottern wir hier immer und sagen nicht Paulus und der Verfasser und der Schreiber und verschiedene diese Dinge, einfach weil man sich da wahrscheinlich nicht versprechen möchte, obwohl ich denke, dass er das geschrieben hat. Aber wir werden da einiges erfahren über den Schreiber des Briefes durch diese gerade abschließende Segenswünsche und letzte Gedanken. Jetzt lesen wir gemeinsam diesen Abschnitt und auch können wir mit unserer Bibel folgen und werden dann auf die einzelnen Worte und Gedanken näher eingehen. Gehorchet euren Vorstehern und folget ihnen, denn sie wachen über eure Seelen, als die da Rechenschaft dafür geben werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Betet für uns, denn unsere Zuversicht ist, dass wir ein gutes Gewissen haben und wir wollen einen guten Wandel führen. Ich ermahne euch aber umso mehr, solches zu tun, damit ich euch desto schneller wiedergegeben werde. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe von den Toten ausgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, der mache euch bereit, in allem guten Werk zu tun seinen Willen und schaffe in euch, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, nehmet das Wort der Ermahnung an, denn ich habe euch mit kurzen Worten geschrieben. Wisset, dass unser Bruder Timotheus freigelassen worden ist. Wenn er bald kommt, will ich euch mit ihm besuchen. Grüßet alle eure Vorsteher und alle Heiligen. Es grüßen euch die von Italien. Die Gnade sei mit euch allen. Ja, so kommen wir zu den einzelnen Gedanken. Und Vers 17, für diesen Abschnitt und für den Zusammenhang des Textes, glaube ich, ist es gut nachvollziehbar, was der Paulus hier schreibt. Sie sollen den Leitern gehorsam sein und er betont hier, warum ist das für diesen Text einfach zu verstehen, weil er kennt diese Leiter. Und er sagt, das sind gehorsame Leiter, den könnt ihr auch gehorchen. Die gehorchen auch, da kann man denen auch gehorchen. Das ist so in diesem Zusammenhang hier einfacher, weil der Apostel, der das schreibt, der kennt die Situation, der gibt diese Empfehlung und er spricht das hier auch so aus. Denn der Ruf dieser Leitung, Der ging ja einher mit dem Ruf, den hier auch in dem Brief festgehalten ist. Sie sollen doch festhalten an dem Bekenntnis. Und sie sollten das nicht aufgeben. Das war der ganze Ruf. Die Leiter ermutigen die Gemeinde dazu, zum standhaften Festhalten, zum Bleiben darin. Und das ist für alle hier eine sehr klare Sache. Wenn wir das jetzt aber auf heute anwenden, dann glaube ich, ist das ein komplizierter Text. Dann ist es ein bisschen was anderes. Wenn wir das sagen heute und direkt übertragen wollen auf unsere Situation, dann ist das ein schwieriger Text, weil wir nicht die gleiche die Bestätigung haben. Wir haben nicht diese bestätigenden Worte des Apostels, dass er immer und überall jedem Vorsteher der Gemeinde sagen kann, das ist ein gehorsamer Leiter, dem sollte gehorchen. Und deswegen ist es ein Text, über den man vielleicht auch im größeren Zusammenhang der Bibel nachsinnen soll. Und in dem ganzen Zusammenhang der Bibel vielleicht auch betrachten soll. Leichter wäre mir das, die Auslegung würde jetzt von jemandem kommen. Jemand würde sagen, ich sage hier einfach meinen Gedanken dazu und das will ich jetzt auch möglich machen, dass wir es tun. Dass wir einfach unseren Gedanken mal dazu sagen, wie dieser Text auf uns wirkt, was der uns sagt, wie der in dem Gemeindeleben heute und jetzt angewandt werden kann, soll oder wird. Ja, wenn jemand einen Gedanken dazu hat, Geschwister, dann lass uns mal kurz einen Austausch haben darüber. Ich werde einige einleitende Gedanken dann doch weitergeben. Vielleicht hilft uns das hier auch noch, das gemeinsam zu äußern. Deswegen sage ich, es ist meines Erachtens wichtig, das im ganzen Zusammenhang der Schrift zu betrachten, da in der direkten Mahnung des Apostels, der diesen Brief geschrieben hat, da war das so eindeutig, dass er diese Empfehlung gibt, dass er dieses Gebot gibt, dass er diese Leiter kennt und das Volk Gottes auch so eindeutig sagt, den sollt ihr auch Vertrauen schenken, Gehorsam schenken, denn sie sind selber gehorsame Leiter. Im ganzen Zusammenhang der Bibel, glaube ich, ist es gut, dass wir hier nicht nur dieses eine Gebot haben, in dem Miteinander in der Gemeinde, sondern dass es noch mehr gibt. Es gibt sowas wie, wir sollen uns auch einander in der Gemeinde Gottes unterordnen. Einer dem anderen, unabhängig von Dienst, Aufgabe, Alter und alles andere. Das, glaube ich, ist da auch ein wichtiges Wort, das man hier mit hineinnehmen soll und auch in der Gemeinde, im Gemeindeleben soll das auch lebbar sein, dass wir wissen, wir haben alle eine Ebene, in der wir uns unterordnen. Das ist ein Prinzip vom Gemeindeleben. Sicher ist es wahrscheinlich auch von der Geschichte her eine Spannung drin in diesen Worten, denn wenn Menschen absoluten Gehorsam verlangen, fordern und auch so darauf bestehen, das ist nicht immer gut gegangen, auch nicht in der Geschichte, auch nicht in der Kirchengeschichte. Deswegen kennen wir hier nicht so dieses immer für alle Situationen als gültig erklären, sondern da müssen wir schon den ganzen Zusammenhang auch des biblischen Gemeindelebens oder auch das, die Ordnungen Gottes insgesamt betrachten. Es ist ja auch eine moralische Spannung hier drin. Denn wir wissen von dem, dass es keinen Menschen gibt auf dieser Erde, der fehlerfrei ist. Und deswegen kann es hier auch nicht absoluten Gehorsam geben von keinem, nicht im Sinne von Willkür. Und weil wir alles fehlerhafte Menschen sind, ist hier immer wichtig, dass man hier auch diesen Schutz einbaut und das nicht so absolut macht. Und wir Menschen können uns irren. Und deswegen bleibt hier das, was wir die Apostel mal sagten. Sie bemühten sich schon, so auch das, was sie früher kannten, was sie jetzt aus dem Evangelium erfahren haben, gegen einen Amtsträger auch des alten Bundes nicht arrogant zu sein, mit Würde die zu begegnen. Das spürt man in diesen ganzen Gesprächen, in diesen Verhören, die Paulus ausgesetzt wurde zum Beispiel. Da merkt man, dass sie bemühen sich darum und erkennen das. Aber wenn es dann da diese Grenze kommt, dann sagen sie doch, schweigen werden wir nicht. Dieses Versprechen können wir keinem Menschen geben, denn man soll Gott mehr gehorchen denn Menschen. Auch dieses Gebot muss man hier mit berücksichtigen. Deswegen können wir das nicht so absolut hinstellen. Und das wissen wir auch aus dem Zeugnis des Alten Testaments. Propheten Hesekiel, Kapitel 34 ist ein Abschnitt der Bibel, der mich sehr tief immer trifft, wenn ich das lese. Da spricht Gott sein Urteil über die unwürdigen Führer des Volkes. Wie sie die Macht missbrauchen, wie sie die Herde ausbeuten, wie sie untreu sind. Und das sind schon auch Zeichen für uns. Wir Menschen können uns alle irren und wir haben auch hier keinen absoluten Anspruch auf irgendeine Machtposition. Aber es gibt auch die andere Seite, dass dieser Gehorsam, den wir Menschen alle üben müssen im Leben, der bringt auch viel Segen mit sich. Und deswegen ist es wichtig, dass man nicht nur das andere betont, aber auch selber sich sagt, ich will mich in diesem Gehorsam auch üben. Und wenn wir mal Referenzen bekommen von Missionswerken, das ist fast bei allen, haben die solche Fragen über die Bewerber, die sich jetzt bewerben für einen Missionsdienst. Wie steht dieser Mensch, diese Schwester oder Bruder zu Autoritäten? Wie geht er damit um? Weil das auf einmal bei so einem Einsatz auf einmal sehr große Bedeutung hat, ob jemand bereit ist, sich auch einer Leitung zu fügen, zu folgen oder jeder seine Sache machen will. Und deswegen ist diese Übung, diese geistliche Übung auch für uns alle doch, glaube ich, eine wichtige Übung im Leben, dass wir sagen, so wollte Gott das. Und in der ganzen Schöpfung Gottes, wir sollten uns auf die Schöpfung mal da reinhören, was sie uns sagt. Und so hat Gott ja auch im Menschenleben Ordnungen gegeben, bei denen Unterordnung, Folgen und Gehorsam einfach uns auch vorgegeben werden. Wir sollen das tun. Welche sind das? Lass uns das mal zusammenzählen, was wir so in Erinnerung haben. Wem soll man gehorchen? Der Obrigkeit, ja? Wo gibt es das noch in der Schöpfung Gottes, wo das wo Gott das für gut sieht, dass es Autoritäten gibt, dass es Vorgesetzte gibt, dass sie leiten. Arbeitgeber, Vater und Mutter, Familie, ja. Epheser 6, willst du das lesen, Andreas? Also das, was er sagt, ja, okay. Ja. Ja. Die Gemeinde soll sich Christus unterordnen. Das ist schon dieses geistliche Verhältnis, ja. Also der Gedanke ist, für Gottes Schöpfung ist der überall mit drin, der ist normal, der ist gut. Da ist Vater und Mutter, Mann und Frau, Kinder, Eltern, also in dem Familienbereich. Auch das, was wir so für heute übertragen auf Arbeitgeber, wenn Sklaven und ihre Arbeitgeber oder ihre Herren angesprochen werden, da wird das auch nicht viel darüber wegdiskutiert, sondern es wird gesagt, tut das, das ist gut, das ehrt Gott. Und die Begründung kommt auch oft mit dem, denn auch Christus hat sich freiwillig unterordnet. Und hier ist, denke ich, der Schlüssel zu dem Ganzen, zu dem Herzen des Menschen, dass solange das ein Muss ist oder ich das verstehe als eine gute Lebens- und Glaubenserfahrung in dieser Ordnung Gottes, dann wird das uns auch eine Hilfe sein. Es ist ein Segen, gehorsam zu üben, als eine geistliche Praxis, als eine geistliche Erfahrung. Und das müssen alle tun. Jesus geht auf eine Stelle sogar noch weiter. Ich glaube, Matthäus 23 ist das. Da sagt er sogar, auf dem Lehrstuhl von Mose haben sich jetzt die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. Sagt er zu den Menschen seine Zeit. Und er sagt ihnen Folgendes, alles, was sie euch sagen, das tut. Auch wenn sie selber nicht so wandeln. Deswegen geht es auch hier, Geschwister, es geht hier um die Wahrheit Gottes. Es geht gar nicht um die Leiter als Personen, als Menschen, als wir wollen ja keinen Kult von Menschen machen und die auch nicht so in eine Verbindung bringen, dass es eine Menschenverehrung wird. Es geht um die Wahrheit Gottes. Und hier hat Jesus einen ganz großen Bogen gemacht und gesagt, und wenn die das selber nicht mal tun, tut das, weil die Wahrheit Wahrheit bleibt. Und wenn die Leiter Wahrheit sprechen, dann will ich sie folgen, weil die Wahrheit Gottes Wahrheit ist. Darum geht es. Und hier mahnt an dieser Stelle der Schreiber gerade im Zusammenhang mit diesem Bekenntnis, dass so, war ja eine tiefe lehrmäßige Frage. Es war ja weniger eine moralische Frage. Es war vielmehr eine Frage, ist dieser Weg des Heils ein göttlicher Weg? Oder haben wir hier übereilt irgendwas angenommen, was sich gar nicht so bestätigt und wir gehen lieber zurück zum Tempeldienst, war immer wieder die Frage der Menschen. Und sie werden hier ermutigt in dem, dass dieser Sohn Gottes in seiner Wirkung, in seiner Herkunft, in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit, in seiner Macht, und in dem auch zeitlichen Handeln Gottes, welchen Platz hat Jesus da eingenommen? Und deswegen war das hier so eindeutig. Und dazu mahnten die Leiter die Gemeinde und sie sollen hier auch folgen. Sie wachen über eure Seelen, sagte er. Das ist schon eine Frage, die auch einem, der in diese Verantwortung steht, schon sehr viel auch Lasten auflegt. Das Wachen über die Seelen der Menschen, man kann ja das jetzt auch sehr weit ausdehnen, was das ist und was das nicht ist und wie weit das ist. Ich will ein Beispiel sagen, was mir persönlich mal geholfen hat, da einen kleinen Einblick. Ich wollte mal sagen, als es noch keine Menschen gab, als Gott allein war, verantwortlich für die Menschen, als es noch keine menschlichen Autoritäten gab, die einer über den anderen gesetzt war. Wie war das damals? Wie hat Gott diese Verantwortung über die andere, über die Menschen, die er geschaffen hat, zu wachen? Was hat er gemacht? Und da ist mir das einfach eine Hilfe gewesen. Er hat für sie nicht gehandelt. Er hat die Verantwortung von den Menschen nicht abgenommen. Die Verantwortung für ihr Handeln hat er nicht abgenommen. Aber er hat zu einem Kain nochmal ins Herz gesprochen. Er hat ihm nochmal eine Chance gegeben. Und doch tat er kein das, was er tun wollte. Und so ist dieses Wachen, glaube ich, auch heute noch nicht etwas, wo man die ganze Gemeinde entmündet und für jeden die Entscheidung trifft. Das ist es, glaube ich, nicht. Aber ein vorausschauendes Herz zu haben für die Gefahren, so wie Jesus das mal mit den Worten beschreibt, wenn er sagt, Johannes 10, was tut ein guter Hirte? Das sind dann so mahnende Worte, wo man doch, wenn wir von dieser Verantwortung sprechen, da muss ich sagen, Geschwister, da habe ich immer ein schlechtes Gewissen. Das ist immer zu wenig, was man macht. Sie tragen Verantwortung, sagt er, sie werden Rechenschaft geben. Und diese Rechenschaft, glaube ich, ist in dem, als Jesus dem Petrus mal eine Aufgabe zuletzt er ihm berief zum Hirtendienst, dann gibt er ihm die Verantwortung, die Lämmer und die Schafe zu weiden. Aber was er da betont, glaube ich, ist dieses Wort, das er sagt, es sind meine Schafe. Und das ist die Rechenschaft. Jesus sagt, weide meine Schafe, es sind nicht deine Schafe. Und deswegen müssen wir hier Menschen uns auch einmal sehr weit zurücknehmen aus diesem ganzen Tragen, Vollenden, Bringen und Machen, wie wir im Vers 20 gelesen haben, 21. Er tut das in dir. Nicht dein Gemeindeleiter bewirkt was in dir. Das tut der große Hirte, der tut das. Und hier in dieser Spannung werden wir wahrscheinlich immer wieder auch leben. Aber als abschließendes Wort sagt er, denn wenn ihr viel Widerstand immer leistet, wird das Wachen über die Seele und die Fürsorge wahrscheinlich nicht gut laufen. Es wird für euch selber, für uns selber als Gemeinde nicht gut sein, wenn das gar nicht geschehen kann, weil da so viel Widerstand ist, weil ein Wachen nicht mal möglich ist und fürsorgliches Handeln. Das, sagt er, wird einfach dann für uns nicht gut sein. Somit ist in unserem Leben eine Übung zum Gehorsam, Geschwister, doch, glaube ich, eine geistliche Übung, die wir sagen müssen für die Schöpfung Gottes, für seine Ordnungen, für das Gemeindeleben und für das Praktische, dass ich das selber weiß, so kann ich Gottes Wirken, Gottes Tun in meinem Herzen mal üben, ob ich hier bereit bin zu sagen, ich will auch üben zu gehorchen. Betet für uns, war der Ruf in Verse 18 und 19. Betet für uns, denn unsere Zuversicht ist, dass wir ein gutes Gewissen haben und wir wollen in allen Dingen einen guten Wandel führen. Dass hier in diesem beim Schreiben immer wieder zwischen ich und mir und uns gewechselt wird, hilft uns jetzt nicht genau zu sagen, an wem er hier denkt. Und wenn es der Apostel Paulus ist, wenn er dann uns meint, dann glaube ich, sagt er das, was Johann hier sagte in dem Gebetsanliegen. Er meint hier alle Verantwortlichen und das gibt ja sehr unterschiedliche Ebenen der Verantwortung. Aber es ist überall Verantwortung da, ob ich eine kleine Gruppe anleite, eine größere Gruppe anleite. Es ist immer ein Verantwortungsverhältnis und für alle diese Träger dieser Verantwortung, glaube ich, ist diese Fürbitte hier an die Gemeinde, dass auch die Gemeinde für sie betet, nicht nur die Vorsteher für die Gemeinde beten. Gerade die Gemeinde auch für alle Verantwortliche im Dienst beten. Ich glaube, das ist der Ruf hier. Übrigens, warum sage ich, ich glaube immer mehr, dass Paulus das doch geschrieben hat, diesen Brief, weil das so ähnlich ist. Wir lesen sowas bei den anderen Aposteln nicht in ihren Briefen. So dieser Ruf zum Gebet hat er im Römerbrief ausgesprochen, im Epheserbrief ausgesprochen, im Kolosserbrief, im Thessalonicherbrief, 1. und 2. Immer wieder, betet für uns, ist ein Satz von Paulus. Wird er immer wieder an die Gemeinde richten und so auch die Kraft, die Wirkungen erleben zu können. Auch hier, glaube ich, will er nicht so sehr andere Seiten des Gebets betonen als die praktische Auswirkung. Ich glaube, Gebet hat wirklich viele auswirkende Kräfte. Nicht nur, dass man unbedingt erhört wird in dem, was man jetzt betet. Das ist ja auch ein Ausdruck des Glaubens. Das ist ja auch eine Verehrung Gottes im Gebet. Das sind viele Aspekte, aber hier will er direkt sagen, wenn ihr beten werdet, dann werde ich euch bald geschenkt werden. Aber sein Gedanke ist hier auch noch einer, dass er sagt, ich habe auch noch eins, was mich trägt und tröstet, außer die Fürbitte. Dass er sagt, wir haben ein gutes Gewissen. Das trägt mich immer wieder neu. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich so aus den jungen ersten Jahren meines Glaubenslebens sehr tief irgendwo da verankert ist. Gerade dieses die Berufung darauf, dass man vor Gott nicht in einer Schuld lebt, nicht mit einer heimlichen Sünde lebt, nicht irgendwo etwas trägt, was ich immer verstecken und verheucheln muss. Und das will Paulus hier sagen. Wir rechnen mit Gebet, dass das Gebet uns tragen wird, und wir trösten oder werden davon getragen, dass wir nicht mit heimlichen Dingen leben. Dass wir ein freies Gewissen haben. Und das ist, denke ich, auch etwas, was uns kostbar sein soll. Dass wir es nicht verspielen, dass wir das nicht irgendwo zu gering achten. Denn das sind große Gnadenmittel Gottes, wie er uns auf dem Lebensweg, auf dem Glaubensweg ermutigt und stärkt, wenn wir hier sagen können, ich lebe in dem Licht Gottes. Auch das ist üblich bei Paulus. Wir haben hier wieder den zweiten Hinweis, dass er das gerade so braucht, diesen Satz. Er erwähnt das in der Apostelgeschichte und im zweiten Korintherbrief. Erwähnt er fast im gleichen Wortlaut und sagt, das ist unser Trost, womit wir uns trösten. Auch wenn Menschen uns beschuldigen, wir wissen, wie unser Gewissen vor Gott steht. Und er tröstet sich damit. Auch sehr, sehr üblich bei Paulus in seiner Glaubenserfahrung. Und dann kommt ja dieser besondere Text über den großen Hirten der Schafe. Im Anbetracht dessen, dass es doch zu schade ist, das jetzt einfach so überzulesen. Und wir werden ja den Brief auch abschließen, aber ich glaube, wir haben dann auch eben einen Abend, in dem wir eine Zusammenfassung machen mit dem ganzen Text, nehmen die letzten Worte noch mit und werden uns dann noch einen Abend eben beim Hebräerbrief bleiben. Ich glaube, das ist schon angekündigt worden, dass wir danach aus Bibelarbeit in den Bibelstunden weiter über Josua, das Buch Josua, zusammen durchnehmen wollen. Aber lass uns jetzt noch einmal diese Gedanken zusammenfassen von den Worten, die wir gelesen haben. Und ich werde den Vers 20 jetzt zum Gebet einfach nochmal lesen und dann werden wir diesen Abend auch abschließen. Aber ihm doch nochmal gründlicher betrachten. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe von den Toten herausgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, der mache euch bereit, in allem guten Werk zu tun seinen Willen und schaffe in euch, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich werde noch beten. Lass uns dazu aufstehen. Wir beten zu dir, unser Herr Jesus Christus, und bekennen vor dir auch, dass wir nicht immer die Ehre, die so von Ewigkeit zu Ewigkeit schon feststeht, in unserem Leben so verwirklichen lassen. Die Ehre, die deinem Namen gebührt. Und doch erinnern wir uns mit so großer Freude über diese Gnade, deine Ehre, wie viel sie bewirkt hat in unserem Leben. Und wenn wir für Menschen beten, die in Not sind oder gerade so in Süchten gefangen sind, in Krankheiten, so wie Andreas gebeten hat für ihren Sohn, für den Alex, dann wissen wir, Herr, dass wir ihn hineinnehmen. denn er kann ihn bereit machen, in allem guten Werk zu tun seinen Willen. Und er kann schaffen in uns, dass wir ein wohlgefälliges Leben führen können. Und das durch dich, Herr. Das ist so befreiend, so gut, dass wir hier ausruhen können. Und wenn du uns einladest, Herr, zu deinem Abendmahlstisch, dann hören wir immer wieder diese Worte. Das ist für euch. Und das ist ein Ort der Ruhe, der Erholung, der Stärkung. Und so wollen wir auch diesen Segen, Herr, einfach bitten für uns, unsere Kinder, unsere Nachkommen, aber auch alle Geschwister, für die wir heute gesagt haben, sie sind schon im letzten Abschnitt des Lebens, vielleicht krank, schwach, müde. Auch da willst du schaffen, vollenden und damit deine Ehre in unseren Herzen und Leben getragen wird. Das bitten wir, Herr. Amen.